Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen, liebe CeBIT-Zuhörer und CC2-Zuhörer, liebe CeBIT-Zuhörerinnen und CC2-Zuhörerinnen. Warum? Weil wir heute schon auf der CeBIT 2010 in Hannover sind und natürlich wieder am Stand von G-Data in unserem eigenen Studio.
Also das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, diese Begrüßung.
Brauchst du ja auch nicht, das wäre ja albern.
Von den CeBIT-Hörerinnen und CeBIT-Hörern. Ich begrüße alle, die jetzt hier zuhören. Ende, aus,
vorbei. Wir haben dieses Jahr das erste Mal überhaupt in unserem Studio ein rotes Sofa.
Genau, und dieses rote Sofa kommt demnächst auf die Bühne, aber nicht für uns.
Ich sage aber auch nicht für wen, das mag ich nicht. Wir sollten vielleicht, bevor wir jetzt nun großartig einsteigen, erklären, was wir dieses Mal machen, mal über dieses Urteil sprechen, was das Bundesverfassungsgericht heute veröffentlicht hat. Für mich eine Sensation, die positivste Sensation des vergangenen Jahres, muss ich sagen. Denn es ging um die Vorratsdatenspeicher und diese Datenbevorratung ist vom Bundesverfassungsgericht vollständig gekippt worden. Und was noch oben drauf gesetzt wird, mit dem Hinweis, dass alle bisher aufgezeichneten Daten unverzüglich gelöscht werden.
Also, ich habe auch gejaucht.
Ja, also ich bin begeistert. Ich gehe heute Abend saufen. Also die Leute da bei uns in Karlsruhe, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind für mich die fähigsten Leute. Die wären fähiger als alle Politiker zusammen und die geben sich derart viel Mühe, unser Grundgesetz vernünftig und sachlich richtig zu interpretieren, wie ich es mir von der Politik zumindest im Ansatz wünschen würde. Aber die werfen uns ja nur irgendwelche halb abgenackten Knochen vor und sagen, wenn es euch nicht passt, dann klagt eben und dann wird es eben gerichtet. Das ist ja Schwachsinn, was da passiert.
Und früher, so meine ich, also ich kenne ein Gesetz, das war das neue Scheidungsgesetz, das hat 25 Jahre in der Diskussion gebraucht. Da wurde hin und her und hin und her und da brauchte man allerdings anschließend kein Karlsruhe mehr. Während heute wird irgendwas schnell hingezogen.
Gerotzt.
Ja. Und dann sagt man, naja, mal gucken, was Karlsruhe dazu sagt und dann vielleicht haben wir Glück und dann ist es ein Gesetz. Oder wie jetzt das letzte Gesetz, was ein Gesetz ist, was aber die Politiker gar nicht mehr haben wollen.
Ach, das ist doch ein Affentheater. Wenn ich mir das überlege, was hat Guido vor der Wahl großartig rumgetönt? So, und was ist dann gewesen? Dann haben sie hinausgezögert. Dann hat die Politik gesagt, dieses neue Gesetz, das Zugangserschwernisgesetz da wegen Kinderpornografie, wo kein Mensch was dafür hat für diese Kinderpornografie, aber man hat das ja nun verkehrt dem Volk verkauft, weil man etwas durchsetzen wollte, was man im Hinterkopf hatte und nicht ehrlich sagen wollte. So, und dann hat die Politik gesagt, das wollen wir gar nicht mehr, das kommt ja gar nicht und wird ja gar nicht gemacht. Was hat Köhler gemacht? Am Aschermittwoch hat er es unterschrieben, da wo keiner hinguckt, so wie man wichtige Sachen zu Weltmeisterschaften und sonst was macht. Eine perfide Hinterfotzigkeit, meine ich, aus meiner Sicht erkennen zu können. Aber ob es so ist, das weiß ich natürlich nicht. So, und jetzt ist es unterschrieben und jetzt gilt plötzlich, jetzt plötzlich wird gar nicht mehr so vehement dagegen geschimpft. Jetzt ist es einfach da. Also werden wir nur noch verarscht?
Ja.
Liebe Zuhörerinnen, liebe CeBIT-Zuhörerinnen, damit der Kollege sich wieder darüber mokieren kann, liebe CeBIT-Zuhörer, wir gehen jetzt raus auf die Bühne, wir haben eine Diskussionsrunde und da geht es einfach darum, dass eine Firma, die seinen Mitarbeitern gestattet, über das Firmennetz ins Internet zu gehen, verantwortlich ist für das, was die da treiben, was die laden, was die machen und dass auch so ein Firmeninhaber oder Firmenverantwortlicher eigentlich schon mit einem Bein im Gefängnis sitzt. Ja. Ich bin der Meinung, Sie sollten sich das anhören, auch wenn es fast eine Stunde geht, aber es ist ein sehr interessantes Thema. Viel Spaß dabei.
Wie Sie zu meiner Linken und zu meiner Rechten sehen und auch hinter mir sehen, werden wir heute in einer interessanten, wie ich finde, Runde darüber reden. Ich darf vielleicht das Wort kurz an unsere mittlerweile, kann man schon sagen, langjährigen CeBIT-Gäste, ich glaube, es ist mittlerweile das vierte Jahr, dass wir zusammenarbeiten, Wolfgang Rudolf und Wolfgang Backrichten, Ihnen allen sicherlich noch aus den Zeiten des Computerclub im WDR bekannt und darf die beiden auch recht herzlich hier zu uns als, möchte mal sagen, doch recht erfahrenes Moderatorengespann auf der CeBIT zu dieser Talkrunde begrüßen. Wolfgang Rudolph und Wolfgang Back.
Ja, schönen Dank, Werner. Zum vierten Mal sind wir hier, das ist schon richtig. Und zum 25-jährigen Jubiläum muss man GData gratulieren. So alt ist diese Firma und das in dieser Branche ja ganz schön was. So lange kämpfen sie für uns und gegen Viren und den ganzen anderen Kram, den es da gibt. Aber heute wollen wir über ein anderes Thema sprechen. Dazu sollten wir als erstes unsere Gäste vorstellen.
Ja. Fängst du an? 25 Jahre wird im nächsten Jahr auch die CeBIT werden. Also das ist irgendwie so
Hand in Hand. Ist das schon sicher? Das
Ganze. Ja, doch, das ist sicher. Fängst du an? Soll ich anfangen?
Fang doch bitte an, der sitzt neben dir.
Neben mir sitzt jemand von der Industrie- und Handelskammer hier in Hannover. Sein Name ist Stefan Nord. Wir haben uns eben gerade erst kennengelernt, deshalb lese ich das lieber von der Karte ab. Und Sie sind dort Abteilungsleiter Kommunikation. Und ich glaube, der Posten wird immer wichtiger, den Sie da einnehmen, oder?
Klar wird der Posten immer wichtiger. Kommunikation heißt bei uns aber auch, dass ich nicht nur die Kommunikation des eigenen Hauses habe, sondern wir haben auch bei uns ein eigenes E-Business-Beratungszentrum bei mir in der Abteilung drin. Das heißt also komplett am Thema dran, weil das Thema Sicherheit bei uns seit Jahren ein wichtiges Thema ist. Zielgruppe Mittelstand, kleinere Unternehmen. Ja. Und ich habe gerade auch bei Ihnen gelernt, Sie haben vor 30 Jahren mit dem Thema angefangen. Da habe ich noch mit meinem C64er einsam zu Hause in der Gegend rumgespielt und habe mich noch nicht rasiert.
Eine Frage noch ganz kurz, bevor wir weiter vorstellen, wer alles hier auf der Bühne sitzt. Ist das Sicherheitsbewusstsein, das Sicherheitswissen bei Ihrer Klientel genügend verbreitet?
Ich könnte es mir jetzt einfach machen. Ich kann eigentlich nur mit einem Wort antworten. Nein.
Aha. Wir werden gleich noch mehr hören.
So, der Nächste in der Runde, das ist Norbert Luckhardt, Diplom-Informatiker, Chefredakteur der Zeitschrift KESS und Sie waren auch mal bei TC, das heißt also einer Fachzeitschrift, die auch heute noch als renommierte Zeitschrift gilt. Was ist denn eigentlich Ihre Meinung dazu, zu diesem Thema heute für die Unternehmen, für die Firmen? Leben die wirklich so gefährlich, wie wir das provokativ versuchen hier darzustellen?
Ja, also ganz so gefährlich ist es vielleicht nicht, sonst würden alle bei GData arbeiten wollen, wenn das da gedreht wurde. Aber ich denke schon, dass man heutzutage ein bisschen drauf achten muss einerseits, was im eigenen Hause passiert, über die eigenen Kommunikationskanäle läuft. Das ist auch legitim. Dass man aber, und das wurde in den letzten Jahren manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben, trotzdem dran denken sollte, dass das Wort Mitarbeiter ja eben diese schöne Silbe mit enthält und dass man also nicht gegen seine Mitarbeiter eigentlich arbeiten muss, sondern mit denen zusammen. Und ich denke, das ist auch ein Schlüsselsatz für die Frage, was ist am Arbeitsplatz möglich und wie kontrolliere ich da?
Ralf Benzmüller, wir kennen uns jetzt schon seit Jahren. Er ist der Leiter des Virenlabors bei GData, hat täglich, wenn er anfängt zu erzählen, eine Unsumme an Viren zu beobachten. Stündlich kommen wie viel rein?
Ja, ungefähr dreimal so viel wie 1995.
Im Jahr?
Im Jahr.
Gibt es da eine Zahl? Irgendwie so 500?
Also im Prinzip haben wir so jeden Tag an Dateien zwischen 20 und 30.000 verschiedene Schädlinge.
Ja, also und die sind natürlich...
Dateien, die sich auf 2.000 bis 5.000 verschiedene Schädlinge dann reduzieren.
Ja, wir werden nachher mehr erfahren, wie wichtig die Arbeit ist, wenn man seinen Laden in Ordnung halten will.
So, und dann der Letzte in der Runde, Dr. Philipp Neuwald, Sie sind Rechtsanwalt. Kann man davon leben, dass man Firmen berät, wie sie keine Fehler machen, wenn sie ihre Mitarbeiter an die Computer und ins Internet lassen?
Die Frage ist berechtigt, kann man davon leben? Man wird in der Zukunft davon leben können. Ob man momentan davon leben kann, ist eher zweifelhaft, weil ich kann auch nur unterstreichen, was vorher schon gesagt worden ist, das Bewusstsein um die Problematik ist sicherlich nicht verbreitet.
Das heißt, die Probleme sind da, aber die Leute, die es eigentlich angeht, die Unternehmen, meist kleine oder mittlere Unternehmen, die Inhaber oder Verantwortlichen, die wissen gar nicht, dass sie Probleme haben.
Richtig, die Leute wissen nicht, die Unternehmer wissen nicht, dass sie Probleme haben. Ich glaube schon, dass im Unterbewusstsein oder bis zu einem gewissen Grade ein Unwohlsein besteht über die Situation, dass man natürlich mitbekommt, dass die Leute sich vielleicht fachfremd bewegen im Internet, E-Mails bekommen, dass man aber das Thema nicht proaktiv angeht, sondern einfach sagt, okay, wir haben jetzt seit 10 Jahren diesen E-Mail-Anschluss oder diesen Internet-Anschluss und das hat sich halt so ergeben und damit einfach leben. Mhm.
Ja, dann sollten wir vielleicht diese Frage gleich mal weitergeben. Herr Nord, Sie sind ja Leiter des Beratungszentrums der IHK hier in Hannover für diese elektronischen Medien. Sie haben ja den direkten Kontakt zu den Unternehmen. Wie sieht's aus? Kommen die zu Ihnen und sagen, Mensch, ich habe Angst, ich habe ein Problem, was mache ich richtig, was mache ich falsch? Oder müssen Sie denen die Probleme erstmal erklären?
Also es ist eigentlich der ganz, ganz seltene Fall, dass ein Unternehmen überhaupt aktiv auf uns zukommt und sagt, ich habe an der Stelle ein Problem. Weil das passiert eigentlich nur dann, wenn das Kind eigentlich auch schon in den Brunnen reingefallen ist. Solche Berichte kennen wir alle irgendwo aus der Presse. Exzessive Online-Nutzung von 8 Arbeitsstunden habe ich dann 7,5 gemacht. Oder habe ein Unternehmen, das schlicht und ergreifend Mitarbeiter hat, der das Ganze mal wunderbar für Downloads, File-Sharing, pornografische Seiten etc. genutzt hat, dann ist das Kind im Endeffekt in den Brunnen reingefallen. Was wir im Gegenteil machen müssen, das ist jetzt eigentlich da selber aktiv werden und überhaupt aufzuklären, Kinder, ihr erlaubt es und ich bin auch kein Freund davon, es komplett zu verbieten, aber dann regelt es auch vernünftig, regelt es entweder über einen Arbeitsvertrag, regelt es über eine Betriebsvereinbarung und nicht über eine stillschweigende Duldung der ganzen Geschichte, denn dann stehe ich nachher im Schadensfall als Unternehmen auch rechtlich zumindest erstmal auf einem sehr, sehr dünnen Brett.
Wissen die Geschäftsführer ihrer Firmen, dass sie verantwortlich sind für das, was im Internet passiert? Oder denken die, ja, dort ist ja so einer, der da vielleicht IT macht oder vielleicht ist der Laden auch so klein, dass man gar keinen eigenen Mann hat. Der Geschäftsführer hat gerade zu stehen. Wissen die das?
Naja, ein Geschäftsführer einer GmbH oder einer anderen Rechtsform, da sollte man zumindest jetzt erstmal zugrunde legen, dass ihm bewusst ist, dass er als Geschäftsführer für sein Unternehmen und das, was in seinem Unternehmen passiert, haftet. Das ist in diesem Bereich nichts anderes als in vielen anderen Bereichen des Unternehmens.
Ja, weiß er denn mit IPs umzugehen? Kann er sich vorstellen, dass jemand auf die IP von seinem Geschäft irgendwas Kriminelles macht?
Ich greife mal das auf, was der Kollege gesagt hat. Es gibt ein Unwohlsein. Und ich denke, das trifft es relativ gut. Wenn wir uns einfach mal zurückerinnern, als wir vor ein paar Jahren eigentlich damit angefangen haben, Internetnutzung im Unternehmen überhaupt einzuführen, dann war ja die Haltung eine ganz andere. Ich habe Mitarbeiter gehabt, da habe ich gesagt, ich will sie an die Medien ranführen. Ich bin ja auch froh, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Und heute, nach ein paar Jahren, stehen Unternehmen dann vielleicht da und sagen, das ist aber eigentlich auch nicht das, was ich gewollt habe. Es gibt ein Unwohlsein. Und jetzt muss man eigentlich den Weg finden, wie kann ich es eigentlich aus Unternehmenssicht vernünftig regeln, da einen Mittelweg zu finden, dass ich Sachen ausschließen kann, die ich nicht möchte, aber auf der anderen Seite den Mitarbeiter auch den Raum gebe, dieses Medium auch in einer sinnvollen Art und Weise zu nutzen. Und wie gesagt, ich bin kein Freund davon, das komplett aus der Firma auszuschließen, denn wir haben Mitarbeiter, auch bei uns im Hause, die arbeiten viel und denen gebe ich auch den Raum, bestimmte Sachen in einem vernünftigen Rahmen geregelt, auch für private Zwecke einfach auch über das Internet zu erledigen, in ihren Pausen und in einem vernünftigen Rahmen, wo ich auf jeden Fall strafrechtlich überhaupt nicht, aber auch in anderen Bereichen, die über die Webnutzung möglich sind, dass ich ihnen das in der Firma auch gestatte.
Herr Luckert, Sie sind als Chefredakteur ein ausgewiesener Fachmann für diese Unternehmensfragen. Chefredakteur einer Zeitschrift, die sich mit Sicherheit in Informationstechnologie befasst. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Ihre Zeitschrift, wer liest die denn? Sind das Unternehmen, sind das Firmen oder haben Sie... Ralf Benzmüller, er liest sie, also einen haben wir gefunden. Wie sieht's aus? Sie haben da mit Sicherheit Kontakte zu Ihren Abonnenten, zu Ihren Kunden und wissen doch, was haben die für Probleme und für Fragen. Müssen Sie Artikel schreiben, wo Sie erstmal die Probleme erklären oder kommt man auch auf Sie schon zu?
Also in der Tat ist es so, dass mit dem Bewusstsein, würde ich unterstreichen, sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Deswegen hat die KESS auch weniger Auflage als die CT. Ja, könnte von mir aus auch anders sein. Aber natürlich wenden wir uns schon an eine sehr klare Zielgruppe, nämlich die Leute, die wirklich im Unternehmen Verantwortung für Informationssicherheit haben. Die wissen in der Regel schon um diese Problematik. Deswegen müssen wir denen also das Grundlegende auch nicht mehr beibringen, sondern können uns dann auf das, wie macht man es denn richtig, konzentrieren. Aber selbst da sieht man gelegentlich nochmal, wo es hakt. Wir machen alle 2 Jahre seit langer, langer Zeit Sicherheitsstudien und fragen da also auch nach den gesetzlichen Grundlagen, sei das also Haftungsrecht oder dieses eine Schlagwort Contra G, das ist so ein schönes Wortungetüm, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Das ist nicht neu, das gibt's also seit 10 Jahren oder so in der Größenordnung. Und selbst in unserer Zielgruppe sieht man da also durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Bekanntheit. Andererseits haben wir vor 2 Jahren schon darüber gesprochen, da ging dann dieses Wort der Compliance rum. Ab einer gewissen Unternehmensgröße wurde dann dieser neudeutsche Begriff also als Verkaufsargument ganz gerne auch mal genutzt, ob man nicht schon wieder zu viel Regulierung hat, zu viel Haftungsfragen, zu viel Druck, irgendetwas umzusetzen. Das ist, glaube ich, schon noch so ein Unterschied, der also ab einer gewissen Unternehmensgröße einsetzt und die Leute dann, die dort als Verantwortliche, sei es für Geschäftsführung oder IT, sind von, sagen wir mal, kleineren Unternehmen unterscheidet. Wobei kleiner kann durchaus heißen, ein paar 100 Mitarbeiter.
Ja, Ralf Benzmüller, wie sieht's aus? Was machen die Firmen? Sagen die Firmen, ich habe Probleme, gibst du Software oder... Wie funktioniert das?
Ja, also ich glaube, dass die meisten Firmen das einfach, oder in den meisten Firmen diese Sachen einfach laufen gelassen werden. Das heißt, die tun nichts. Die kaufen ihre Virensoftware, rollen die auch in den Firmen aus, aber ansonsten, aber das reicht ja nicht. Also, um jetzt den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, um auch die Mitarbeiter bei der Stange zu halten, um ein entsprechendes Bewusstsein für Sicherheit zu schaffen und so weiter, braucht es einfach viel mehr als nur eine gute Firewall und eine gute Antivirensoftware.
Also man kann doch erkennen bei der Diskussion, dass offenbar so richtig das Wissen draußen nicht vorhanden ist. Da muss auch unser Rechtsanwalt, der muss auch da in der Ecke sich befinden. Das war damals, es gibt ja seit 1982 wohl Viren und solche Computerschädlinge. Das war damals fast unmöglich, jemanden zu finden, der das juristisch betrachtet hätte. Weil da gab es so 1, 2, 3, 4 Leute vielleicht in ganz Deutschland, die da fit waren drin und die mussten auch noch lernen dazu. In letzter Zeit gibt es da natürlich ein paar mehr, weil natürlich auch das Feld größer geworden ist. Sie als Rechtsanwalt, ich nehme an, Sie wissen, was eine IP-Adresse ist. Das weiß nicht jeder Rechtsanwalt. Und wie sieht's denn bei unseren Richtern eigentlich aus? Es ist kein Richter hier. Ich meine, heute haben die Richter in, muss man schon mal sagen, die Richter in Karlsruhe was Tolles. Wisst ihr alle, was da passiert ist? Also, die Datenvorratsspeicherung ist gekippt. Es ist sofort, sind alle Daten von uns zu löschen.
Also alle Daten, die bisher gesammelt worden sind, die müssen mit sofortiger Wirkung gelöscht werden, ohne weiteren Verzug. Ich finde, das ist großartig. Ich habe schon gesagt, da trinke ich heute Abend einen drauf.
Ja. So, nochmal die Frage jetzt, die Richter draußen, die Sie so kennen, fehlt es bei denen auch an Wissen über IT?
Also ich denke, die Entscheidung, die Sie gerade zitiert haben, die heutige Entscheidung, belegt das Gegenteil. Natürlich muss auch die Richterschaft sich einfach entwickeln mit den Fragen, genauso wie die Anwaltschaft sich auch entwickeln muss. Und es ist auch sicherlich richtig, dass die Betroffenheit bei der Richterschaft, wie überhaupt in der allgemeinen Bevölkerung, was diese Fragen angeht, täglich wächst. Ja? Also ich meine, jeder kriegt Anrufe, die er nicht möchte, jeder kriegt Spam, was er nicht möchte. Und was vielleicht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren den Einzelnen, und da schließe ich die Richter ein, zum Achselzucken bewogen hat, das kippt halt irgendwann mal, indem doch in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen wird, dass es so nicht geht. Also ich denke, dass die Richterschaft da durchaus auch standhält mit der Entwicklung, wie man gerade an der heutigen Entscheidung
aussieht. Wir kennen noch so Fälle aus alter Zeit, wo ein Richter jemanden, der ein Band gestohlen hat, aus der Datenverarbeitung bestraft hat für das Stehlen eines Bandes im Werte von 30 Mark oder 40 Mark. Die Daten, die da drauf waren auf dem Band, die waren nicht sichtbar. Die waren noch nicht da, die waren nicht vorhanden. Und diese Betrachtungsweise, die muss man ja lernen. Das war damals so. Damals hat man den Wert eines Bandes bestraft und nicht den Inhalt des Bandes. Das hat sich aber geändert, nehme ich an.
Das ist einfach natürlich ein bisschen wissen, eine abstrakte Beziehung, die man zu den Dingen aufbaut. Aber das Bewusstsein, denke ich schon, ist stark geschärft worden in den letzten Jahren. Ja.
Meine Herren, an wen von Ihnen diese Frage geht, entscheiden Sie bitte selbst. Ich möchte ganz konkret versuchen zu erfahren, was sind wirklich die Gefahren, wenn ich als Unternehmer Zugang zum Internet habe, Computer im Einsatz habe, Mitarbeiter habe, die daran sitzen, so wie in dem Film, den wir am Anfang gesehen haben. Welche Gefahren drohen mir denn da nun wirklich? Worauf muss ich aufpassen? Muss ich Gouvernante meiner Mitarbeiter sein? Muss ich da Regeln aufstellen? Oder was könnte mir passieren, wenn ich gar nichts tue? Wenn ich sage, arbeitet damit, wenn er privat was macht, ist auch gut. Wer sagt mir was dazu? Herr Dr. Neuwald.
Also man schafft grundsätzlich, wenn man diesen Internetzugang gewährt, eine Gefahrenquelle. Juristisch. Dafür treffen einen auch juristisch Verkehrssicherungspflichten. Das heißt, man hat sicherzustellen, dass sich diese Gefahren nicht verwirklichen, die naturgemäß einfach anliegen. Das kann, wenn sich die Gefahren verwirklichen und man das zulässt, kann es sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich zu Konsequenzen führen. Zivilrechtlich sind Schadenersatzansprüche, die auf einen zukommen. Strafrechtlich könnte man wegen Beihilfe durch Unterlassung auch zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist natürlich ein gewisses Bewusstsein dafür, Voraussetzung, dass man die Dinge auch schleifen lässt. Wenn man keine Ahnung hat, was da läuft, dann wird man möglicherweise dazu auch nicht zur Verantwortung gezogen werden können. In der Regel ist aber so, dass man natürlich genau weiß als Unternehmen, dass dort langjährig einfach diese Gefahrenquelle eröffnet wird. Und wenn man dort nicht Regelungen trifft und auch Maßnahmen trifft, um das zu vermeiden, dass sich diese Gefahren verwirklichen, dann kann man persönlich haften. Ja.
Herr Nord, die IHK, Sie vertreten ja viele Unternehmen, beraten Sie. Was sagen Sie denen? Machst du eine Betriebsvereinbarung? Schreibst du das in den Arbeitsvertrag? Und wenn ja, was schreibt man wie hinein? Was untersagt man? Was muss man grundsätzlich festlegen?
Also wir raten den Unternehmen, das kommt aber auch auf die Größe an, wie ich es umsetzen kann einfach. Wenn sie relativ große Unternehmen haben, dann alle Arbeitsverträge nochmal anzufassen, dann ist es wahrscheinlich der sinnvollere Weg, das über eine Betriebsvereinbarung, sie müssen sowieso einen Betriebsrat einschalten, dann vernünftig zu regeln. Aber grundsätzlich raten wir eigentlich tatsächlich dazu, es arbeitsvertraglich zu regeln, einen entsprechenden Passus einzufügen, in dem ich eigentlich relativ genau abregeln kann, was verboten ist, wirklich komplett verboten ist, und dazu gehören zwingend eigentlich, dass sie reinschreiben, was Pornografie angeht, was Volksverhetzung angeht, was die Nutzung auch von Virus-Seiten, was Online-Spiele etc. Also das definitiv eigentlich schon klarziehen, was komplett verboten ist. Und dann kommt es eigentlich darauf an, was sie als Unternehmen zulassen wollen. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, es komplett zu verbieten. Aber einen vernünftigen Rahmen zu ziehen, das können sie über ein oder zwei kleine eingeschobene Paragraphen eigentlich innerhalb des Arbeitsvertrages regeln. Und ich würde Ihnen aber auch noch dazu raten, wenn Sie es genauer ausführen wollen, wann und in welcher Art und in welchem Umfang Sie den Mitarbeitern eigentlich die private Internetnutzung im Unternehmen auch gestatten wollen, dass Sie das noch über ein Merkblatt zum Arbeitsvertrag eigentlich mit Verweis auf dieses Merkblatt ziemlich genau ausdifferenzieren können. Da bleibt, Sie können nicht alles regulieren, ein Teil wird wahrscheinlich später wieder durch betriebliche Übungen wahrscheinlich, da muss man dann irgendwann wieder Arbeitsvertrag und betriebliche Praxis, muss man dann wieder nebeneinander stellen, das ist dann wieder ein Spielfeld für Rechtsanwälte, aber grundsätzlich ist die sauberste Lösung ist tatsächlich über eine arbeitsvertragliche Regelung
auszudifferenzieren. Der muss dann neu unterschrieben werden, oder?
Ja, klar.
Herr Lukas, Sie wollten auch was dazu sagen.
Ja, die Frage ist, ob man denn überhaupt noch so klar trennen kann, was dienstlich und privat ist. Wir erleben ja momentan eine immer stärkere Vermischung von der Arbeitswelt und der Privatwelt, sowohl was IT als Geräte angeht, als auch die Informationen, die wir dafür nutzen. Es gibt natürlich Branchen, wo das stärker sich mischt als anderen, aber es ist doch oft nicht mehr so klar festzulegen. Also wenn ich jetzt ein Smartphone benutze, das ich sowohl dienstlich zum Abruf von E-Mails habe, wo ich natürlich, weil es meins ist, auch meine privaten Mails drauf lese, dann habe ich eine sehr klare Maßgabe, dass das zwar einerseits geregelt sein muss, weil es eben dienstliche Belange betrifft, dass es andererseits aber nicht total der Regulierung meines Dienstherrn oder meines Arbeitgebers unterstehen darf, weil es eben auch privat ist.
Gibt es eine Software, die das machen kann? Oder so weit sind wir noch nicht, oder?
Ja. Also wir versuchen das mit der Software, aber ich würde gerne auf die Frage zurückkommen, was kann denn passieren? Also ich will jetzt nicht zu viel Angst machen, aber ich meine, das Internet ist halt wirklich eine riesengroße Gefahrenquelle. Letztens war ein Problem mit einer Werbeschaltung bei Zeit.de. Das heißt, wenn die Leute morgens auf eine Nachrichtenseite gehen und da eine falsche Werbung eingeblendet wird, kann man sich infizieren. Wenn man einen USB-Stick irgendwo einsteckt, Pornoseiten, 50% aller Infektionen basieren im Internet basieren auf Pornoseiten. Das heißt, wenn irgendwie eben auf solchen Seiten dann gesurft werden darf, dann gibt es da auch entsprechende Gefahrenpotenziale. Wenn man also aus guten, nachvollziehbaren Gründen den Mitarbeitern das auch nicht verwehren will, dass die Rechner privat genutzt werden, dann sollte man die aber zumindest über diese Gefahren aufklären. Und denen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass möglicherweise die IT-Infrastruktur der Firma gefährdet ist.
Herr Dr. Neuwald, was kann denn maximal einem Unternehmer passieren, der keine dieser Maßnahmen einleitet, der das einfach laufen lässt und sagt, macht doch, was ihr wollt, liebe Mitarbeiter, ich habe euch alle lieb?
Naja, es gibt einfach unterschiedlichste strafrechtliche Bestimmungen, die berührt werden können, wenn dort pornografische, kinderpornografische Dinge heruntergeladen werden, angeschaut werden können, dann kann das schon durchaus sehr relevant werden. Dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Strafvorschriften sind, aber das geht möglicherweise dann nicht mit einer Geldstrafe ab, sondern möglicherweise vertiefter. Im Übrigen, wenn natürlich beispielsweise Daten geklaut werden und sonst was, können ganz erhebliche Schadenersatzforderungen auch von dritter Seite geltend gemacht werden, die dann einfach im Einzelfall davon abhängen, was für ein Schaden wirklich entstanden ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, wir haben das ja vorher auch in dem Beitrag gesehen, in dem TV-Beitrag, wenn dort die Kundendatei weg ist, wenn das an einem Wettbewerber verkauft wird, dann ist es letztendlich die Grundlage des Unternehmens. Wenn diese Daten weg sind, dann kann möglicherweise ein Unternehmen nicht mehr richtig arbeiten. Und dann ist es existenzgefährdend, dann können die Schadenersatzsummen da ganz schnell sehr hoch werden, ja.
Die Frage ist, wir haben jetzt dauernd die Sache von der Seite des Arbeitnehmers gesehen. Der Arbeitgeber nun, muss der in einem solchen Arbeitsvertrag reinschreiben, was er mit den Daten des Arbeitnehmers macht? Denn der kann ja nachschauen, wann kommt er morgens, wann schaltet er den Computer ein. Der kann nachschauen, was macht er mit dem Computer, hat er jemals eine E-Mail geschrieben. Er kann ja alles nachschauen lassen, was es so gibt. Muss man das in eine solche Arbeitsvereinbarung reinschreiben, was der Arbeitgeber darf und was er tun will?
Also Arbeitsrecht ist auch nicht mein ausgewiesenes Fachgebiet, aber
wir haben ja einen Rechtsanwalt da.
Ja, seins glaube ich auch nicht.
Aber nein, aber nicht, aber ich kann dazu gerne was sagen. Also der Punkt ist, dass natürlich der Arbeitnehmer ein Persönlichkeitsrecht hat. Das heißt, auch als Arbeitnehmer darf er nicht völlig kontrolliert werden. Diese Dinge, die Sie gerade ansprechen, die sind einfach nicht zu dokumentieren, die dürfen grundsätzlich nicht dokumentiert werden. Grundsätzlich kann natürlich der Arbeitnehmer im Einzelfall zustimmen, dass diese ganzen Dinge abgespeichert werden. Er wird aber im Zweifel nicht zustimmen und das ist aus meiner Sicht auch sein gutes Recht. An diese Daten darf der Arbeitgeber einfach nicht ran.
Ja, was ist denn, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber verbietet, dass man privat im Internet etwas tut, wenn man privat E-Mails vom Arbeitsplatz aus schreibt, beantwortet, bearbeitet? Wenn es also gar nicht erlaubt ist und der Arbeitgeber kann vielleicht in gutem Glauben davon ausgehen, es gibt gar nichts Privates, dann kann es doch passieren, dass er in private Sachen hineinschaut.
Also der Punkt ist, sag mal, ich darf nicht proaktiv diese ganzen Dinge scannen, abspeichern, auswerten. Was man natürlich machen kann, wenn es konkrete Verdachtsmomente gibt, dass irgendjemand da missbraucht, dann kann ich mir das im Einzelfall natürlich anschauen. Aber das ist nicht, dass man quasi proaktiv sicherstellt und seine Mitarbeiter überwacht, sondern dass man im Grunde genommen bei konkreten Verdachtsmomenten dem nachgeht. Und ansonsten ist natürlich einfach Gegenstand so einer, ich sag mal, Internet-Policy, die dann letztendlich in den Arbeitsvertrag Einfluss nimmt, dass man das genau definiert. Und vielleicht kann man das auch softwaretechnisch dann letztendlich auch unterstützen, indem man sagt, okay, also wenn letztendlich auf bestimmte Seiten kinderpornografischer Natur, die ja auch im Zweifel mit bestimmten Meta-Tags oder Title-Tags arbeiten, wenn man darauf Zugriff nimmt, dann wird das einfach unterdrückt. Und das kann ja auch für andere Dinge gelten. Also das heißt, diese Internet-Policy kann natürlich dann auch softwareseitig unterstützt werden.
Aber man hört ja daraus, dass es nicht allgemein geregelt ist. Das heißt, das muss noch viel, viel stärker in das Bewusstsein hineingehen. Was darf der Arbeitgeber? Er muss es dem Arbeitnehmer auch sagen, was er macht. Denn sonst ist es Hinterlistigkeit, die er da macht. Und der Arbeitnehmer muss wissen, was er darf. Und der Arbeitgeber muss ihm das sagen, was er darf. Ist das noch eine Sache, an der wir noch lange dran kämpfen müssen, damit das ein bisschen mehr publiker wird?
Also ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Wir müssen gar nicht mal nur die Frage stellen, was darf man nicht. Wir haben uns jetzt die letzte halbe Stunde schon fast eigentlich im Wesentlichen darüber unterhalten, wie wir denn, sagen wir mal, mit einer gewissen Fairness gegenüber dem Arbeitnehmer und den berechtigten Interessen des Arbeitgebers korrekt juristisch regeln, damit hinterher keiner angreifbar ist oder übervorteilt. Aber die eigentlich wichtige Frage, die also das eigentliche Bewusstsein berührt, ist doch, was wollen wir erreichen? Ja, also nicht, wie sichern wir das rechtlich ab, sondern die Frage, die wir uns stellen sollten, ist doch, was möchte ich letztendlich wirklich erreichen? Ich möchte, dass mein Unternehmen sicher bleibt. Ich möchte ja eigentlich nicht meinen Arbeitnehmer überwachen, um der Sache selber willen. Und ich möchte hoffentlich auch nicht nur irgendwelche Gesetze erfüllen, damit ich nicht von einem Bußgeld bedroht bin, zumindest nicht dann, wenn das Gesetz einen Sinn hat, nämlich den Sinn, mein Unternehmen in seinem Bestand zu sichern. Also diese ganzen Geschichten laufen ja auf die Forderung nach Risikomanagement hinaus. Und dazu muss ich mir ja aber eben diese andere Frage erstmal stellen. Was will ich hier eigentlich erreichen als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer und wir auch insgesamt als Gesellschaft mit unseren Informationen? Da gibt es viel zu tun.
Und das ist eine Sache, die halt sehr individuell von jedem Unternehmen im Prinzip für sich selber geregelt werden muss. Das heißt, da gibt es zwar rechtliche Rahmenbedingungen, aber die decken ja auch nicht alles ab. Das heißt, ein Unternehmer hat ja immer noch ganz viel Einfluss darauf, wie jetzt letztendlich die Kultur in seinem Unternehmen aufgebaut werden soll, ob er seinen Mitarbeitern eben einen freizügigen Zugang zum Internet erlaubt. Oder ob er eher restriktiv und ob diese Firma eher restriktiv und hierarchisch gegliedert ist und dann eben solche Sachen sehr viel konservativer geregelt werden. Also da gibt es ein sehr, sehr breites Feld und da muss halt im Prinzip jedes Unternehmen oder in jedem Unternehmen müssen die Geschäftsführer und die Sicherheitsverantwortlichen und die Mitarbeiter, Personalrat und so weiter sich an einen Tisch setzen und letztendlich gemeinsam über Richtlinien, also Policies, diskutieren und die dann gemeinsam verabschieden und versuchen, die im Unternehmen im Sinne des Unternehmens umzusetzen. Weil letztendlich geht es ja nur darum, mit dem Unternehmen möglichst erfolgreich zu sein.
Also ich denke auch, die Lebenswirklichkeit, und das ist ja vorher auch schon angesprochen worden, sieht einfach so aus, dass wir eine Vermengung zwischen privaten und geschäftlichen Bereichen bei jedem Arbeitnehmer haben. Jeder bekommt sein Handheld mit nach Hause, soll möglichst eben auch zu Hause erreichbar sein. Und im Ergebnis wird es, und da haben dann natürlich die Unternehmen auch ein großes Interesse daran, dass das genauso erfolgt. Und nehmen dann möglicherweise auch in Kauf, dass dort private Dinge mitgeregelt werden. Wo es dann irgendwo kippt und wo der Unternehmer Interesse hat, dass er gerade nicht reinkommt, ist, wenn es einfach entweder das Ausmaß zu groß ist, das muss sicherlich geregelt werden, der Umfang einfach zu groß ist, wenn jemand einfach einen überwiegenden Teil oder maßgeblichen Teil seiner Arbeitszeit dann nur noch privat nutzt. Das andere ist letztendlich bestimmte Inhalte, dass auf die nicht zugegriffen werden. Ich denke, diese beiden Parameter, die muss man in den Griff bekommen und dass man letztendlich sagt, wir wollen das also grundsätzlich nicht, wir wollen das verbieten, das geht, glaube ich, an der Lebensrealität vorbei.
Wenn ich als Arbeitgeber, als Unternehmer jetzt die Grundlagen geschaffen habe über eine Betriebsvereinbarung oder über einen Arbeitsvertrag,
muss ich darüber hinaus auch noch technische Möglichkeiten schaffen, dass nicht dagegen verstoßen werden kann?
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist nicht damit getan, dass man Vorschriften in die Welt setzt, sondern man muss auch schauen, dass sie eingehalten werden. Insbesondere dann, wenn man Verdachtsmomente hat, dass dem nicht so ist. Also lediglich das alles in eine schöne vertragliche Form zu gießen, hilft wenig weiter. Es ist ein erster Schritt, der notwendig ist, wie wir gehört haben. Aber es ist nicht das Ende dann der Fahnenstange, sondern es gilt es dann auch umzusetzen und natürlich auch in den extremen Bereichen auf jeden Fall zu überwachen.
Das ist aber eine sehr schwierige Sache. Auf der einen Seite darf ich die Arbeitnehmer nicht überwachen. Auf der anderen Seite muss ich aber darauf achten, dass sie nicht gegen Vereinbarungen verstoßen. Ist nicht ganz so einfach.
Also ich denke, Überwachung muss man halt davon nicht so verstehen, wie wir es vorher schon mal kurz angesprochen hatten, dass man genau sieht, also ausschließlich oder ausnahmslos dokumentiert, wann macht er seinen Computer an, wann macht er ihn aus, wo geht er drauf, welche E-Mails, es gibt da auch das entsprechende Grundrechte, in die man nicht eingreifen darf, was solche privaten E-Mails angeht. Das ist also alles ein geschützter Bereich, in den man gar nicht reingehen darf. Aber Dinge, die diese grundsätzliche Überwachung einfach übersteigen, nämlich möglicherweise kinderpornografische Inhalte, um das nochmal zu sagen, Tauschbörsen für illegale MP3s. Da sehe ich rechtlich überhaupt kein Problem, wenn man das unterdrückt.
Ralf Benzmüller, hilft mir Software dabei, das einzuhalten, was gefordert ist vom Gesetzgeber?
Ja, also im Idealfall geht so eine Software halt eben von diesen Richtlinien aus und hilft dem Administrator, die so einfach wie möglich umzusetzen. Und wir haben jetzt mit unserer Endpoint Protection ein Produkt am Start, was eben genau diesen Weg geht. Das heißt, wir fangen an bei diesen Policies und versuchen die halt möglichst nah an dem, was der Unternehmer für sein Unternehmen entscheidet, über diese Richtlinien eben, die diese technischen Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren halt dann in der Software zugänglich zu machen.
Also man muss daran denken, dass man damals, ich will eine Geschichte erzählen, ich war ja Redakteur beim WDR und in den Mitte der 90er Jahre kam das Internet und das Fernsehen ist ganz stark auf das Internet eingestiegen. Da gab es Jugendsendungen und da gab es andere Sendungen, die wollten dann irgendetwas übers Internet bringen und dann wussten sie, der da sitzt, der hat einen Internetzugang. Und da kamen dann Leute und die wollten davor warnen, dass im Internet Pornografie zu sehen ist. Da wurde auf meinem Rechner wurde immer nach Pornografie gesucht und wurde immer abgefilmt und abgefilmt und abgefilmt. Und irgendwann dachte ich mir, hallo, irgendwann musst du mal aufpassen, dass da nicht irgendeiner auf die Idee kommt, dass ich so ein Pornoschwein bin. Denn es war wirklich alles für die anderen Sendungen, die Sachen. Und nur damals hat man es noch nicht überwacht. Tut man das heute? Ja, oder? Heute wäre ich wahrscheinlich dran. Käme irgendwann jemand, würde fragen, sag mal, Junge, was machst du eigentlich da? Da muss man, glaube ich, aufpassen.
Herr Luckert, wenn ich einmal dafür gesorgt habe, dass meine Software installiert ist, richtig konfiguriert ist, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr möglich sind, habe ich dann alles getan oder muss ich das laufend immer wieder überprüfen, überwachen, erneuern, updaten?
Es gibt ja diese gebetsmühlartig wiederholte, zu Recht wiederholte Aussage, Sicherheit ist ein Prozess. Also nein, wir kommen sicherlich nicht umhin, unsere Policies ständig zu hinterfragen, unsere Software ständig anzupassen, unsere Mitarbeiter ständig auszubilden. Das wäre ohnehin ein Punkt, auf den ich noch mal kurz hätte eingehen wollen. Die Überwachung, dass alles so läuft, wie es soll, heißt ja nicht, dass ich immer nur den Mitarbeiter überwache. Der Mitarbeiter kann ja auch selbst überwachen. Der kann sich überwachen, der kann seine Kollegen in einem sinnvollen Maße im Auge behalten und vielleicht auch mal sagen, hey, das war jetzt aber riskant, was du da getan hast, bevor da irgendwo die Instanz von oben einschreitet und mit harten Maßnahmen sanktioniert. der kann auch die Software überwachen, denn wir wissen ja alle, dass die Software eben auch nicht fehlerfrei ist. Also ich denke, das Ganze wird nur als System Erfolg haben. Als System aus Bewusstseinsbildung, aus Weiterbildung, aus Software, aus Technik und eben auch aus Managementperspektive heraus.
Dieses ganze Paket, da sind wir doch relativ unsicher, was der Gesetzgeber will, was irgendwann ein Richter entscheidet, ob ich mich irgendwann fehlverhalten habe, weil die anderen Leute Jahre Zeit hatten, darüber nachzudenken, bevor sie mich bestrafen. Da frage ich mich, wenn wir so schwimmen in dieser ganzen Situation, kann ein kleines Unternehmen so etwas überhaupt leisten? Ein 3-, 4-, 5-Mann-Unternehmen, die können sich doch niemand leisten, der den ganzen Tag aufpasst, dass alles richtig läuft mit der EDV. Oder wie macht man das?
Also ich denke, nur der kann es leisten, weil nur der weiß, was für sein Unternehmen auch das richtige Maß an Sicherheit ist. Deswegen gibt es eben nicht Sicherheit als Fertigpack vom Internetprovider oder von einem Sicherheitsanbieter wie G-Data. Natürlich ist da schon vieles drin vorkonfiguriert. Es gibt sinnvolle Szenarien, die für viele Menschen geeignet sind, so dass man also nicht alles wieder von vorne anfangen muss. Aber die Fertiglösung, daran glaube ich nicht.
Also wenn's solche Software gäbe, die das perfekt lösen würde, dann müssten wir nie wieder Updates machen.
Das ist aber gut, dass es nicht
gibt. Die Anforderungen an Software und also auch die Anforderungen, die letztendlich auch von außen gestellt werden, sind ja ständig neue. Das heißt, nicht nur im Unternehmen ändern sich Sachen, sondern auch auf der Seite der Technologie ändern sich Sachen. Es werden neue Technologien ins Unternehmen eingeführt. Diese neuen Technologien werden von Hackern gecrackt und eben dann von Kriminellen so ausgenutzt, dass man wieder Schaden zufügen kann oder Daten stehlen kann. Und all diese Neuerungen, die sich da in der Welt vollziehen, die ändern natürlich auch Ansprüche oder Anforderungen an Software. Und deswegen ist das eben nicht ein Zustand, sondern eben ein Prozess.
Herr Dr. Neuwald, wie sieht es denn aus, wenn jetzt etwas passiert ist? Als Chef eines Unternehmens stelle ich fest, wie auch immer, da hat jemand kinderpornografische Inhalte geladen mit einem Firmenrechner. Muss ich mich jetzt anzeigen? Muss ich den anzeigen? Wie gehe ich vor? Wir haben ja hier nicht den Luxus wie bei den Finanzbehörden, Selbstanzeige und jetzt bin ich unschuldig hinterher, sondern was muss ich denn jetzt tun?
Also ich denke, es ist in jedem Fall wichtig, dem Mitarbeiter unter rechtlichen Gesichtspunkten einfach zur Raison zu führen. Da wird man sich anschauen müssen, in welchem Umfang ist das vorgenommen worden. Und man sollte, denke ich, dann, wenn es ein doch gewichtiger Vorfall ist, daran denken, dass man einfach mal eine Abmahnung ausspricht und den Mitarbeiter einfach auch bewusst macht, was er da treibt. In exzessiven Fällen wird man möglicherweise auch nicht umhinkommen, sich von den Mitarbeitern im Einzelnen zu trennen. Ich denke, dass es andererseits auch sinnvoll ist, dass solche Probleme dann proaktiv anzugehen. Das heißt also gerade, wenn Kinderpornografie im Raume steht, dass man sich dann doch auch an die Behörden wendet und nicht denkt, dass das alles also schon wieder gut wird, weil irgendwann kommt sowieso raus. Also man sollte gerade in solchen heiklen, bei solchen heiklen Themen, ich denke auch aus gesellschaftlichen allgemeinen Interessen, präventiv dann vorgehen und das dann durchaus auch melden. Und es ist dann zwar nicht sowas wie die Selbstanzeige, von der Sie gerade sprachen, aber auch in sonstigen strafrechtlichen Bereichen weiß der Staat ja durchaus zu würdigen, wenn derjenige, der im Einzelfall da betroffen ist, sich an die Behörden wendet und kooperativ ist.
Herr Nord, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel nicht mehr mit der Situation im Unternehmen zurechtkomme? Ich kann das einfach nicht mehr überblicken, nicht mehr leisten. Kann man sowas outsourcen? Gibt es Dienstleister aus Ihrer Sicht heraus, die sagen, okay, ich übernehme das für dich und stelle dich von jeder Verantwortung frei?
Also von jeder Verantwortung freistellen, den Dienstleister möchte ich gerne sehen, der das als Angebot in seinem Portfolio hat. Nein, also ich gehe einfach mal an die vorherige Fragestellung zurück. Als Unternehmen kann ich es leisten aus meiner Sicht, weil ich gerade als kleineres Unternehmen, wenn ich eine Basisregelung eigentlich habe, was ich gestatte, was ich zulasse in meinem Unternehmen und solche Punkte eben einfach auch definitiv ausgeschlossen habe, im vernünftigen Umfang, und das kann auch ein kleineres Unternehmen, das kann ein 5-Mann-Unternehmen oder das kann ein 200-Mann-Unternehmen sein, auf gewisse Auffälligkeiten achte und da tatsächlich Mitarbeiter dahingehend auch angucke, und es ist ja nichts anderes, als wenn sie Fehlverhalten in anderen Bereichen als Internet oder E-Mail haben, da habe ich eine gewisse Pflicht einfach auch zu, und das kann ich leisten, in kleinen Unternehmen sogar noch besser leisten, meines Erachtens, weil ich dann noch einen ganz anderen, kleineren Kontext habe, in dem Mitarbeiter untereinander und im Regelfall auch enger mit der Geschäftsführung einfach zusammenarbeiten. Das ist etwas, was wir dann immer so wunderschön unter diesem Titel Policy fahren. Also wenn ich mir das mal angucke, wie viele Mittelstände überhaupt eine Policy haben. Wir haben uns im letzten Jahr auch mal hinterfragt. Das ist ein Drittel, die sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, für zwei Drittel ist es überhaupt kein Thema. Das heißt aber nicht, dass die mich jetzt in diesem Komplex überhaupt nicht reinbewegt haben. Meines Erachtens wären ihnen dringend anzuraten, das Ganze, wie gesagt, über einige rechtliche Regelungen noch ein bisschen nach hinten abzusichern. Technische Regelungen vorzunehmen, also so etwas wie Sperren oder Filter oder sonst irgendetwas, da werden Sie in kleineren Unternehmen im Regelfall bei vielen Geschäftsführern einfach nur Kopfschütteln ernten. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass es in diesen Größenordnungen zwingend notwendig ist. Ich kenne eher die Beispiele aus der anderen Richtung, wo Unternehmen dann einfach rangegangen sind und sehr rigoros rangegangen sind. Das heißt, sie haben dann komplette Webseitenbereiche von Zeitschriften komplett bis weiß der Teufel wohin für die Mitarbeiter dann zugesperrt. Da sage ich aber auch, es sind Mitarbeiter, wo ich natürlich auch das als Kapital betrachte. Das heißt, ich möchte einen Mitarbeiter, der auch produktiv ist, und ich möchte ihm auf der Seite ja auch durchaus etwas gestatten. Wenn Sie durchaus Unwillen mal innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation erzeugen wollen, dann sperren Sie ihn einfach mal montags den Kicker zu. Ich habe lieber einen Mitarbeiter, der guckt sich montagmorgens 10 Minuten den Kicker an und arbeitet dann vernünftig weiter, als dass er dann erstmal mürrisch drei Jahre durch die Gegend läuft, weil ich ihm dieses kleine Privileg einfach auch weggenommen habe. Ist meines Erachtens völlig kontraproduktiv. Wir müssen uns ja einfach auch darüber einig sein. Ich brauche, wie in allen anderen Bereichen der Mitarbeiterführung, brauche ich das Vertrauen einfach. Und wir reden hier ja immer über Misstrauen und Missbrauch. Darüber haben wir jetzt im Prinzip 30, 40 Minuten einfach geredet. Aber dann reden wir über einen kleinen Anteil dieser Mitarbeiter überhaupt. Weil wenn ich ein generelles Vertrauensproblem eigentlich in meine Mitarbeiter habe, dann habe ich ohnehin ein Problem im Unternehmen. Ob es nun diesen Bereich angeht oder auch einige andere Bereiche angeht. Weil das Grundvertrauen muss ich jetzt einfach auch in die Mitarbeiter auch reinsetzen. Und wenn wir uns einig darüber sind, was sie machen dürfen, und das auch untereinander kommunizieren, dann setze ich auch das Vertrauen drauf, dass diese Regeln entsprechend auch eingehalten werden. Und das sind Einzelfälle, über die wir nachher reden, wo ich natürlich eine Pflicht auch zur Überwachung und zur gewissen sozialen Kontrolle einfach auch innerhalb der Mitarbeiterschaft habe. Aber das funktioniert auch in den überwiegenden Teilen.
Wir müssen also noch eine ganze Weile warten, nehme ich an, damit das wächst, damit das Wissen wächst um die Problematik, damit die Verantwortung wächst. Wir müssen darauf warten, dass die Schulen vielleicht schon mit der Ausbildung anfangen, wo ich da eigentlich im Moment nicht sehe, dass das passiert. Aber der Datenschutz, von dem wir ja alle reden, wie soll der bei den jungen Leuten in den Kopf kommen, wenn man ihnen keine Beispiele gibt und sagt, hier, Datenschutz, Datenschutz. Und ich hatte zum Beispiel einmal eine dumme Sache in puncto Datenschutz, als das Gesetz kam. Ich fuhr immer Fahrstuhl beim WDR mit einem Postboten, der war da. Der kam damit zum Wägelchen da rein und in dem Wägelchen waren seine Briefe. Die hatte er auszuliefern. Und obendrauf lag immer, meinetwegen, ein Brief an Heinz Schmitz oder Heinz Meier oder Dingsbums. Und ich dachte, das geht mich doch gar nichts an, dass der Post kriegt. Und dann noch mit irgendeinem Absender, meinetwegen Quelle oder irgendetwas. Und habe dann einen Verbesserungsvorschlag gemacht, der auch mit 300 Mark damals vergütet wurde, dass so ein Postbote nicht im Haus herumfahren darf, wegen des Datenschutzes. Und dann wurden so Deckel gekauft. Da kamen die oben die Deckel drauf und dann fuhr der Postbote immer mit dem Deckel. Nun bin ich seit 3,5 Jahren pensioniert. Jetzt war ich letztens wieder im WDR. Per Zufall kam wieder der Postbote ohne Deckel.
Also, ich bin froh, dass du nicht mehr meckerst.
Also das ist genauso wie im Datenschutzgesetz steht drin, dass man abends, wenn man sein Büro verlässt und man hat so einen Rondomaten, wo die Adressen drinstehen, so zum Drehen, dass der einzuschließen ist. Datenschutz. Nächsten Morgen kommt die Putzfrau, sagt, was macht der denn eigentlich mit dem? Was macht der mit dem? Oder vielleicht hat die Putzfrau einen Auftrag, mal zu gucken, ob er den und den in seinem Ding drin hat. Oder ich hatte dann damals noch früher, war es so, dass die Bänder von der IBM-Schreibmaschine, die wurden weggeworfen. Und die waren beim Intendanten zum Beispiel in einem Papierkorb. Und es ist oft passiert, dass der Spiegel seine Informationen über solche Bänder bekam, denn die brauchte man nur rauszunehmen und auszuziehen. Da stand genau das drauf, was die getippt haben. Das hat allerdings 580 Mark, glaube ich, für mich gebracht. Also man kann am Datenschutz auch verdienen dran. Aber meistens sind die ganz, ganz primitiven Dinge, die nicht in den Kopf reingehen und die sich gar keiner vorstellen kann. Und da muss man irgendwie auch anfangen. Datenschutz muss auch gelehrt werden.
Herr Luckert, da sind Sie eigentlich angesprochen in Ihrer Zeitschrift. Da behandeln Sie ja solche und diese Themen. Haben Sie einen Überblick über welches und zu welchem Thema Sie die meisten Leserzuschriften und meisten Nachfragen bekommen?
Ja gut, da wir uns an Profis wenden, die Besseres zu tun haben, als uns Leserbriefe zu schreiben, kann ich das mit einem dezenten, in der Regel kriegen wir keine, deswegen also zu allen Themen gleich beantworten. Aber ich denke schon, dass also gerade in den größeren Häusern diese Haftungsfragen und Compliance-Problematiken in den Management-Etagen ihre Rolle gemacht haben. Das sind natürlich die in der entspannten Situation leben, dafür auch entsprechend einen explizit Verantwortlichen zu haben. Sonst würden die uns wahrscheinlich auch nicht lesen. Schwieriger ist es tatsächlich in der Breite. Und da musste man auch in unserer Klientel sehr viel dran arbeiten, zu sagen, es reicht eben nicht, eine Policy zu machen. Es reicht nicht, einen zu haben, der verantwortlich ist, sondern ihr müsst erreichen, dass sich jeder verantwortlich fühlt, dass jeder im Unternehmen eben, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, selber seine Adressdaten wegschließt abends. Es reicht halt nicht, einen zu schicken, der durch den ganzen WDR geht und dann diese Dinge einschließt.
Aber man muss den Leuten das doch mal erzählen.
Richtig.
Überhaupt. Lasst eure Dinger nicht da auf dem Schreibtisch stehen, tut sie weg.
Und
schließt sie in den Schrank ein. Das wird aber nicht gemacht.
Und
es gibt keine Datenschutzausbildung irgendwo.
Das muss man tun. Und man muss es aber eben nicht als Verbot formulieren, sondern man muss es mit den Leuten in einen Rahmen packen, den sie verstehen, wo sie auch einsehen können, dass das einen Sinn hat.
Ja. Ralf Penzmüller.
Es gibt da schon Unternehmen, die so eine sogenannte Clean Desk Policy verfolgen. Also das heißt, eine sauberer Schreibtisch, wenn ich den Arbeitsplatz verlasse, da fällt natürlich auch dieser Datenrollo dazu. Ich weiß das von einem Versicherungsunternehmen und die haben da auch ganz große, weit, also wirklich groß angelegte Bewusstseinsschulungen durchgeführt, die zum einen mit Frontalunterricht funktioniert haben, die aber auch ganz viele flankierende Maßnahmen hatten, wie Aufsteller irgendwo mit Erinnerungen. Die haben auch eine sehr, sehr restriktive Aktion gemacht, wo die dann nachts durch die Büros sind und auf solche Dinge, wenn da jemand seine Papiere auf dem Schreibtisch hat liegen lassen, draufgeschrieben haben, interessante Lektüre. Da war dann am nächsten Tag natürlich Halligalli, aber diese Clean Desk Policy, darauf hatten sich die Leute auch geeinigt. Das war auch allen Mitarbeitern klar und diese Maßnahme, die dann auch sehr subtil war, hat dann auch über mehrere Monate immer weiter gegriffen und irgendwann haben die Leute das dann eben auch kapiert, dass das irgendwie einen Sinn hat, dass bestimmte Regeln zu befolgen sind. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die in allen Unternehmensbereichen immer zu befolgen sind. Also wenn man ein größeres Unternehmen hat, dann gibt es da eine Entwicklungsabteilung, die natürlich ganz andere Anforderungen hat, als zum Beispiel die Buchhaltung oder wenn da ein Produktionsbereich dranhängt. Was sollen die Leute am Fließband in der Produktion, was sollen die im Internet? Die Rechner, die da stehen, die dienen dazu, diese CNC-Maschinen zu steuern und nicht um irgendwelche Pornoseiten aufzurufen.
Wir haben jetzt sehr viel über diese Thematik gesprochen, sehr viele Aspekte von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Aber eine Frage bleibt mir. Gesetze sind was Schönes, aber verstehen tue ich die meisten nicht. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und möchte wissen, was muss ich denn tun? Wie kann ich denn in meinem Unternehmen für Rechtssicherheit sorgen? Wie kann ich die gesetzlichen Verpflichtungen auf jeden Fall erfüllen? Wo bekomme ich diese Informationen? Für mich verständlich.
Ich einfach mal anfangen. Also wenn Sie es natürlich komplett absichern wollen, dann nehmen Sie sich einen Rechtsanwalt. Das muss dann in seine Richtung einfach runterspielen. Aber wenn wir uns jetzt den Teilausschnitt mal betrachten, den wir jetzt uns heute hier vorgenommen haben, also wenn ich so etwas wirklich über Vereinbarungen oder arbeitsvertragliche Regelungen irgendwo bei mir im Unternehmen einführen will, da gibt es erstmal, wenn Sie das wunderschöne Verb wieder benutzen wollen und das googeln wollen, es gibt diverse Stellen, an denen es einfach auch solche Vorlagen einfach auch schon gibt. Wenn Unternehmen bei uns im Hause anlanden,
also dann, bei der IHK,
dann können wir Ihnen auch mit so etwas an die Hand reichen. Wir haben auch entsprechende Veranstaltungen, bei denen Sie von der Mitarbeiterüberwachung bis zu den entsprechenden Regelungen dann auch in Zusammenarbeit mit Anwälten, dann wirklich mit den Geschäftsführern auch zusammen angehen. Also es gibt diese Hilfestellung sowohl online, es gibt sie bei diversen Institutionen, wie auch die IHK eine ist. Man kann, muss sich diese Hilfe eigentlich auch nur abholen. Das heißt, ich muss es eigentlich auch erstmal wollen. Und dann ist dieser Punkt einfach auch zu regeln. Aber er ist meines Erachtens auch relativ einfach zu regeln, weil das ist noch der einfachste Teil. Und das andere sind die ganzen Facetten, die wir eigentlich dahinter besprochen haben. Die Unternehmen müssen sich einfach nur abholen. Wir haben bei der Unternehmensseite, und das finde ich ganz interessant, weil Sie einfach fragten, ist das Bewusstsein überhaupt und das Interesse einfach auch da? In diesem Bereich wenig ausgeprägt. Wir haben ein ganz anderes Thema, das hier auch gerade angeklungen ist. Da ist auch im Mittelstand und in kleinen Unternehmen ein irrsinniges Interesse losgebrochen und das ist das Thema Datenschutz. Mhm. Wir hatten ja so ein paar kleine, unerhebliche, öffentlichkeitswirksame Geschichten vor nicht allzu langer Zeit und wir haben bei uns im Hause die Erfahrung gemacht, dass es ein irrsinniges Interesse von kleinen und mittleren Unternehmen mittlerweile auch an der Gesamtthematik gibt, weil da ist fast jedes Unternehmen einfach auch davon betroffen, dass sie mittlerweile im E-Commerce aktiv sind, das heißt mit Online-Shops arbeiten, im Vertrieb einfach arbeiten oder Unternehmen, die es nicht machen, in Customer Relationship Management Systemen jetzt anfangen, das heißt, sie sind automatisch an dieser ganzen Materie angestoßen und da gehen die selber auch aktiv los und wollen sich auch dieser Thematik mittlerweile stellen. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht alt, die ist noch relativ jung, aber ich erlebe das zum ersten Mal in diesem Gesamtkomplex überhaupt, IT-Security und jetzt nehme ich Datenschutz da einfach mal mit runter, dass die Unternehmen von sich selber aus Interesse zeigen und eigentlich auch versuchen, sich selber aktiv auch in der Materie abzusichern.
So, ich möchte die Diskussion mit einer Anekdote abschließen. Die ist wieder ein bisschen lustig, glaube ich, aus dem Jahre 1984. Da hatten wir in der Redaktion eine Mailbox. Und diese Mailbox, ja, war ja damals der Vorläufer von Internet und so weiter. Das hat der Datenschutzbeauftragte des WDRs mitgekriegt und hat festgestellt, dass in dieser Mailbox private Daten drin sind, persönliche Daten drin sind, weil sich einer angemeldet hat als Klaus Schmitz, Klaus Meier oder was weiß ich und so weiter. Und ich bekam einen Brief vom Datenschützer und bekam Besuch von einem Bürohaus und der legte bei mir einen Ordner hin, ein Prospekt hin mit Tresoren. Und ich sollte mir einen Tresor anschauen. Aussuchen. Und dieser Tresor, der wurde dann auch geliefert. Und zwar warum? Dann kam der Brief. Damit ich für diese Mailbox, die bei uns da war, abends, wenn ich das Büro verlasse, die Diskette rausziehe und sie in den Tresor lege. Und damit wäre die Verbindung vorbei gewesen. Das war damals, 83, 84, Vorstellung von Datenübertragung. Nichts mit 24 Stunden oder so, sondern nur, wenn einer dabei ist. Da sind wir, glaube ich, besser geworden mittlerweile. Da ist sehr viel mehr ins Land gezogen, aber es fehlt dennoch.
Ja, ich habe hier gerade gefragt, eigentlich sollte jetzt gleich hier etwas anders losgehen, meine Herren. An Sie erstmal ganz herzlichen Dank für diese Informationen und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Uns, mir hat es auf jeden Fall was gebracht und auch den Zuschauern und Zuhörern hier, denke ich. Einer hält den Daumen hoch, das ist hervorragend.
Ja, und ich denke, wir halten beide den Daumen hoch und verabschieden uns von dieser Sendung hier von der CeBIT. Kein Daumen?
Ein? Ja, du hast doch zwei.
Ah, okay. Und ich unterlasse es, Zicke-Zacke zu sagen.
So, das war's für heute. Ein sehr interessanter Talk, denke ich. Und ich glaube, Sie wissen jetzt auch ein bisschen mehr, worauf Sie achten müssen, wenn Sie ein Unternehmen haben und welche Fallstricke da vom Gesetzgeber ausgelegt worden sind.
Tja, und mehr davon gibt's morgen?
Ja, morgen haben wir schon wieder das nächste Thema. Und
da übermorgen.
Geht es,
und übermorgen, übermorgen. Auch da wird dieses Thema Sicherheit im Internet, was ja eines der wichtigsten Themen ist, stattfinden.
Nur allerdings mit anderen Schwerpunkten.
Ja. Und wir, damit...
Hier, du bist
komm,
fertig?
Komm, hier.
Oder bist du... Also er sagt, komm hier, hält den Daumen hoch. Das könnt ihr ja nicht sehen, weil es ja Hörfunk ist, sonst ist es ja Seefunk. Also nicht Seefunk, sondern Seefunk. Und jetzt tue ich den Daumen auch hoch, damit sie das hören. Nee, nicht sehen oder wissen, was wir machen.
Mein Gott, na, Marvin, bist du kompliziert.
Komm mal, sag Wolfgang zu mir. Mein Gott, ist einfach übertrieben.
Mein Gott, was bist du kompliziert.
Das ist übertrieben, mein Gott, sage ich dir doch.
Also Gott sehe ich jeden Tag morgens, wenn ich in den Spiegel schaue.
Ich dachte, du lebst noch.
Wie? Also okay. Daumen nach oben und
Messestimmung
und zibit, zibit, zibit.
Und bis morgen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2010.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.